Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 10. November 2014 zum Thema Wiener Kreise damals und heute, Philosophie und Wissenschaft im Kontext. Zu Gast ist Friedrich Stadler, Gastgeberin ist Karin Wagner.
Geschätzte Damen und Herren, nachdem wir uns das aufgrund des zahlreichen Besuches den Weg jetzt durch die Besucherschaft gebahnt haben, freue ich mich sehr, Sie heute am 10. November hier begrüßen zu können. Ich glaube, das Mikrofon ist jetzt besser eingestellt. Freue mich sehr, Sie vor allem so zahlreich begrüßen zu können. Sicherlich ein Grund, das sehr wichtige Thema, das heute auch so hochkarätig hier besetzt ist. Und ich möchte zu Beginn die Institution Kepler Salon auch dahingehend vorstellen, dass wir leben von den Subventionsgebern durch Stadt und Land, von Unterstützungen und von Förderungen und vor allem auch von den Mitgliedern, die der Kepler Salon zu verzeichnen hat. Und ich lade Sie ganz, ganz herzlich ein, ebenfalls Mitglied des Kepler Salons zu werden. Anmeldeformular findet man an der Rückseite des jeweiligen Quartalsprogramm. Ist das Mikrofon so in Ordnung?
Man hört es etwas.
Es knarrt die ganze Zeit.
Es rauscht.
Werden wir sehen, ob es jetzt besser ist. Gut, danke. Dann möchte ich auch eingangs auf die Bar hinweisen, die bestückt wird vom Wirt am Graben, und möchte dann auch einladen, nachher noch vielleicht zum Gespräch zu bleiben. Und möchte auch darauf hinweisen, dass die Statements, die gemacht werden von Seiten des Publikums, aufgezeichnet werden, wie die ganze Veranstaltung aufgezeichnet wird. Und so bitte ich, dass Meldungen des Publikums immer nur mit Mikrofon passieren, damit das nicht verloren geht. Ich bin Karin Wagner und ich freue mich sehr, im Team von Norbert Trawöger beim Kepler Salon Gastgeberin sein zu können und komme jetzt endlich zur wichtigsten Person des heutigen Abends, zu meinem Gast, zu unserem Gast, dessen Publikationen ich aufgrund eigener Tätigkeiten schon sehr, sehr lange begleiten. Und ich freue mich außerordentlich, Professor Friedrich Stadler hier begrüßen zu dürfen. Er ist Begründer und wissenschaftlicher Leiter des Instituts Wiener Kreis. Er ist Professor für History and Philosophy of Science an der Universität Wien. Hat auch Joint Appointments an der Historisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät und an der Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft. Seit September 2005 ist er Referent des Kuratoriums des Wissenschaftsfonds für das Wissensgebiet Philosophie, Theologie. Und er war nicht nur in Wien tätig als Professor, hatte Gastprofessuren unter anderem an der Humboldt-Universität in Berlin, an der University of Minnesota in Minneapolis und zuletzt am Helsinki College for Advanced Studies der Universität Helsinki. Zahlreiche Publikationen zur Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftstheorie sowie zur Intellectual History, Schwerpunkt Wissenschaftsimmigration und historische Wissenschaftsforschung. Gut, dann übergebe ich jetzt das Wort, das Mikrofonproblem können wir nachher lösen, an Friedrich Stadler, Wiener Kreise, damals und heute, Philosophie und Wissenschaft im Kontext. Bitte sehr.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich darf Kollegen Saricivci auch danken, mit dem ich ein sehr angenehmes Gespräch geführt habe vor einigen Monaten. Das war im Rahmen einer Serie, die der Forschungsfonds veranstaltet hat. Ich bin nicht mehr Mitglied des Kuratoriums nach langer Zeit, aber ich habe diese Zeit sehr genossen. Warum? weil ich einerseits einen Überblick bekam über die laufende Forschung, über viele Disziplinen, Grundlagen, angewandte Forschung und vor allem faszinierende Persönlichkeiten. Und das hat mir noch einmal bestätigt, dass das Thema, das mein Spezialgebiet ist, nämlich die österreichische Philosophie am Beispiel des Wiener Kreises, noch immer fruchtbar ist. Und es gibt einen konkreten Anlass, dieses Thema noch einmal zu präsentieren, nämlich im nächsten Jahr das 650-Jahr-Jubiläum der Universität Wien. Und wir werden dort im Rahmen dieser Aktivitäten erstmals eine Ausstellung über den Wiener Kreis machen, also über die Philosophie, ein zugegebenermaßen riskantes Unternehmen. Aber wir stellen uns der Herausforderung gemeinsam mit dem Kollegen Karl Siegmund, dem Mathematiker und dem hier auch bekannten Medientheoretiker und Künstler Peter Weibel. Ich darf beginnen und will eigentlich keinen akademischen Vortrag halten, sondern einige Informationen liefern und einige Einblicke in eine faszinierende Wissenschaftstradition. Und diese Einblicke haben zu tun mit einem Phänomen, das als Wiener Kreis bekannt wurde, das aber, wenn man gefragt wird, sehr schwer schnell zu beschreiben und zu definieren ist. Der Grund liegt darin, dass es hier um ein komplexes Gebilde geht, sowohl historisch gesehen als auch in der Auffächerung. Sie sehen hier, dass die Geschichte schon vor dem Ersten Weltkrieg beginnt mit einer Diskussionsgruppe und dass der eigentliche Wiener Kreis der Schlickzirkel in der Zwischenkriegszeit sich herausgebildet hat, dass aber dann sozusagen angeregt durch diese Kerngruppe sich weitere Diskussionszirkel formiert haben und man kann davon sprechen, dass das ein universitäres und außeruniversitäres Phänomen gewesen ist, bemerkenswerterweise mit heute berühmten und bekannten Namen. Aber entscheidend ist, wie Sie sehen, an der Basis, dass diese Philosophengruppe, diese Schule eingebettet war in ein soziokulturelles Umfeld, im Wesentlichen des Roten Wien. Und ohne diese Kontextualisierung würde man den Wiener Kreis nicht vollständig verstehen zwischen Sozialismus und Liberalismus. Es hat auch zu tun mit Aufklärung, Spätaufklärung und Kulturkampf. Und es hat zu tun mit einem sehr radikalen Reformprojekt in der Philosophie. Im Kern dieser Gruppe haben wir rund 20 Personen, die sich um den Philosophen Moritz Schlick scharten. Er wurde 22 nach Wien berufen. Er war Physiker und einer der ersten, der die Einsteinsche Relativitätstheorie philosophisch interpretiert hat, also die Relevanz der Relativitätstheorie auch für das philosophische Denken, nämlich über die Begriffe von Raum, Zeit, Gleichzeitigkeit etc. Und wir sehen hier, dass wir es nicht mit einer klassischen Philosophengruppe zu tun haben, nämlich Proponenten aus Logik, Mathematik, den Sozial-Naturwissenschaften und auch aus der Philosophie. Das wäre zu wenig. Der Wiener Kreis war kein Wiener Phänomen. Er war in kürzester Zeit international und wir sehen hier wiederum an der Peripherie dieses Diskussionszirkels hervorragende spätere Figuren. Aus österreichischer Sicht sind die bekanntesten Randfiguren oder Außenseiter natürlich Karl Popper und Ludwig Wittgenstein. Wie kam es zu dieser Entwicklung? Das ist eine sehr interessante Geschichte. Es wurde nämlich ein Physiker auf einen philosophischen Lehrstuhl berufen. Das hat es in Österreich nie gegeben und gab es nicht mehr seitdem. In Deutschland ist vergleichbar die Karriere von Karl Friedrich Weitz von Weizsäcker, ein Philosoph, der in die Wissenschaftstheorie geht. Aber damals war es der Physiker und Mathematiker Ernst Mach, der zusammen mit seinem Nachfolger Ludwig Boltzmann, beide Namen ein Begriff, die Grundlagen legte für eine spätere Verwissenschaftlichung der Philosophie in der Zwischenkriegszeit. Und die Arbeiten von Mach sind insofern interessant, nicht nur aus der Disziplinengeschichte, sondern weil sie eine Verbindung herstellen zwischen Geschichte und Philosophie der Wissenschaften. Mach war einer, der den Empirismus forciert hat und der gegen die traditionelle metaphysische Schulphilosophie angeschrieben hat, ganz im Geiste auch der Evolutionstheorie. Und es war dann Ludwig Boltzmann, der zwar nicht den Lehrstuhl von Mach übernommen hat, sondern Lehraufträge im Ausmaß von 4 Stunden, und er hat diese Tradition fortgesetzt, sehr wirksam bis zu seinem tragischen Tod. Ich blende nur ein, dass die Forschung, die internationale Forschung auch vorangeht, und es gibt in der Zwischenzeit eine Ernst-Mach-Studienausgabe. Wir wollen bis zum Zentenarium 2016 die wichtigsten 6 Bücher publiziert haben, und wir sind schon relativ weit. Nun gab es einen Urkreis, einen Protozirkel vor dem Ersten Weltkrieg. Hier tauchen Figuren auf, die nicht so bekannt sind. Hans Hahn und seine Schwester Olga Hahn, die später die Frau von Otto Neurath wurde, denn sie recht sehen voll. Bärtig, eigentlich hat er einen roten Bart gehabt, das sieht man nicht so schön. Und ganz links ist der Nachfolger von Ernst Mach auf dem Lehrstuhl in Prag zu sehen, Philipp Frank, eine sehr wichtige Figur für den Wiener Kreis, und sein Bruder, der uns noch begegnen wird, ist in Architekturkreisen eine bekannte Größe. Architekturtheoretiker des Werkbunds und einer Richtung, die heute unter anderem wieder sehr gefragt ist, Akzidentismus im Exil in Schweden entwickelt. Die Vorbilder sind nicht überraschend die erwähnten Einstein, Bertrand Russell und David Hilbert. Die haben im Wesentlichen den theoretischen Boden aufbereitet für die Bearbeitung dieser Ergebnisse in der Philosophie, denn es ging darum, dass man die Philosophie wissenschaftlicher macht, das heißt, dass man die Ergebnisse der Einzeldisziplinen ernst nimmt und über die Konsequenzen nachdenkt für das jahrtausendalte Philosophieren. Und Moritz Schlick sprach dann von einer Wende in der Philosophie. Die philosophische Bedeutung der Relativitätstheorie habe ich genannt. Das sind Zitate, die man lesen kann. Das wäre ein Detail. Und wichtig ist darauf hinzuweisen, dass der eigentliche Kreis erst 1924 installiert wird. Das war eine permanente Diskussionsrunde, zu der Moritz Schlick eingeladen hat. Die Anregung kam aber von seinen Studenten Herbert Feigl und Friedrich Weismann und später Rudolf Carnap, den Sie hier sehen unten. Und das war eine Runde, die von 1924 bis 1936 sich regelmäßig traf, alle 2 Wochen in der Boltzmanngasse 5 im Wiener 9. Gemeindebezirk. Es war also keine Lehrveranstaltung, sondern es war außerhalb des Normalbetriebs ein Versuch, ein Projekt weiterzubringen, eine Reform oder eine Revolution in der Philosophie. Hier spielte bekannterweise Ludwig Wittgenstein eine Rolle, eine große, der mit seinem Erstlingswerk und mit seinem einzigen Buch 1922 den Tractatus Logico-Philosophicus zuerst erschienen als logisch-philosophische Abhandlung, eine Anregung gab, nämlich in die Richtung, dass die Philosophie im Wesentlichen Sprachphilosophie ist. Sprachanalyse, Sprachkritik bilden das Fundament dieses Zugangs, und es ging um das Verhältnis von Sprache und Welt, von Wissenschaftssprache und Gegenstandsbereich. Die Formulierung des Programmes des Wiener Kreises erfolgte 1929 in dem sogenannten Manifest unter dem Titel Wissenschaftliche Weltauffassung der Wiener Kreis, und da wurde programmatisch zusammengefasst, dass hier die bisherige Philosophie eigentlich abzulösen sei, weil sie der Metaphysik, der abendländischen Metaphysik sehr verhaftet war und zumeist den Scheinproblemen aufgesessen ist, die dadurch entstehen, dass man die Funktion und die Rolle der Sprache nicht ernst nimmt. Das war das Manifest. Wir haben einen Reprint gemacht in 4 Sprachen. Und das war so kämpferisch formuliert. Ich habe gesagt, Aufbruchsbewegung in den 20er Jahren, Kulturbewegung und Gesellschaftskritik, dass der Geehrte, nämlich Schlick, der Gefahr lief, nach Bonn berufen zu werden, nicht so begeistert war, und auch Wittgenstein äußerte sich gegenüber Schlick eher skeptisch, weil hier sozusagen politische Intentionen und programmatische Diktion dominierte. Der Wiener Kreis ist meist als akademischer Zirkel in der Rezeption gehandelt worden, in der Wirkungsgeschichte. Es wird aber vergessen, dass parallel dazu sofort in die Öffentlichkeit ging und nicht zufällig unter dem Namen Verein Ernst Mach bis zum Februar 1934 sozusagen ein Außenorgan bildete, um dieses wissenschaftliche Weltbild, die wissenschaftliche Weltauffassung unter die Leute zu bringen. Und das war eingebettet in die Wiener Volksbildung, wo Freidenker, monistische Bewegung, ethische Bewegung eine Rolle spielten. Während das Zeitschriftenprojekt unter dem Titel Erkenntnis sozusagen sich an die internationale akademische Gemeinschaft richtete, wo sehr spezielle und anspruchsvolle Artikel erschienen sind, wie hier zum Beispiel einer Reformulierung des Kausalproblems im Rahmen von 6 internationalen Kongressen. Zusätzlich haben Mitglieder des Kreises Buchreihen herausgegeben, die Schriften zur wissenschaftlichen Weltauffassung von Schlick und Philipp Frank, und sehr wichtig, Otto Neurath, ein Aktivposten des Wiener Kreises, man nannte ihn auch den Außenminister, schuf die Reihe Einheitswissenschaft, und im Exil, er musste zuerst nach Holland und dann nach England emigrieren, hat er dieses Riesenprojekt begonnen, nämlich die internationale Enzyklopädie der Einheitswissenschaft. Das sollte sozusagen die französische Enzyklopädie auf den neuesten Stand bringen im 20. Jahrhundert. Das hat er nicht geschafft. Wir wissen, dass das politische Zäsuren und Widerstände gegeben hat, und sein früher Tod hat das auch letztlich verhindert. Es gab eine Bezeichnung für den Wiener Kreis, und die existiert heute noch, nämlich der Wiener Kreis des logischen Empirismus. Das heißt, dass man diese alte Idee des Rationalismus, wo die Vernunft dominiert, und des Empirismus, wo die Erfahrung entscheidend ist, zusammenbringen wollte, aber auf einer neuen Ebene unter Berücksichtigung der modernen Mathematik und symbolischen formalen Logik. Und hier spielten Leute wie Kurt Gödel oder Alfred Tarski eine große Rolle, weil sie durch ihre Beiträge ein Instrument bereitstellten, mit dem man die philosophischen Probleme neu formulieren, aber auch formalisieren konnte. Und der Hintergrund war das utopische Programm von David Hilbert, der der Meinung war, damals am Beginn der 30er Jahre, man kann mit Hilfe der Mathematik und Logik alle Probleme, Argumente formalisieren und man kann die Widerspruchsfreiheit eines Systems mit Hilfe dieser Methoden nachweisen. Und hier kam der junge Gödel und stellte in einem kleinen Aufsatz 1931 fest, das heißt, er bewies, dass man mit den Methoden eines formalen Systems niemals die Widerspruchsfreiheit dieses Systems zeigen kann. Das war eine Revolution wie in der Physik die Relativitätstheorie, und darauf aufbauend kann man sagen, hat sich die weitere Entwicklung der Computerisierung angeschlossen, die digitale Logik, die Umsetzung dieser Idee, also aus einer reinen Philosophie und Logik, also einer Grundlagenforschung, eine unglaubliche Konsequenz für die angewandte Forschung. Und in diesem Umfeld des mathematischen Kolloquiums, das der junge Karl Menger, der Sohn des Nationalökonomen, geschaffen hat, ist dieses Resultat von Gödel entstanden, und Karl Menger hat sich aber nicht nur beschränkt auf die mathematischen Wissenschaften, sondern war der Meinung, dass diese moderne Methodologie auch für die Sozialwissenschaften, für die Ökonomie fruchtbar werden kann. Und es ist kein Zufall, dass Oskar Morgenstern in seinem Kreis dann später die Spiel- und Entscheidungstheorie mit John von Neumann formulierte. Das ist eine Parallelaktion zum klassischen Schlick-Zirkel, der bislang vergessen wurde, aber genauso Bedeutung hat, wenn man die Wirkungsgeschichte betrachtet. Ich habe von dem künstlichen Gegensatz zwischen angewandter und reiner Wissenschaft gesprochen. Das war für die damaligen Personen nicht der Fall. Es wird heute das Gegeneinander ausgespielt. Am Beispiel von Richard von Mises, übrigens auch ein Bruder des Ökonomen Ludwig von Mises, kann man zeigen, dass die angewandte Mathematik als reine Wissenschaft begonnen wurde und sich langsam entwickelt hat in die Aerodynamik, in die Fluglehre. Und es ist schon beachtlich, dass in dem Kreise von Richard von Mises in Berlin übrigens auch Robert Musil verkehrte, der sich sehr stark für Ingenieurwissenschaften interessierte, und übrigens auch für den Wiener Kreis. In seinen Tagebüchern findet man eine Reihe von Notizen und Aufzeichnungen. Demgegenüber ist der philosophische Flügel, um Schlick, Weismann und anderen zu nennen, der aber ein europäisches Phänomen gewesen ist. Wien war ein Zentrum, aber es gab die Interaktion mit Berlin, Prag, Warschau, Skandinavien, Paris, Cambridge, Harvard. Das heißt, innerhalb kürzester Zeit hat sich ein Netzwerk herausgebildet, das unglaublich produktiv war, in sehr schlechten Zeiten übrigens, ökonomisch und auch politisch, wie wir wissen, aber zu einer blühenden Wissenschaftskultur geführt hat. Und nochmals, es war die Grundidee, dass man über Sprachanalyse die Verbindung zwischen Logik und Empirie schaffen kann und dass man dadurch dass die großen Systeme des deutschen Idealismus, Schelling, Fichte und Kant sozusagen modernisieren kann. Bei Kant gab es ja das synthetische Wissen a priori, also ein Wissen, das durch die Kategorien gegeben ist, und die Vertreter des Wiener Kreises haben von Beginn an gesagt, Wissen entsteht nur durch Erfahrung, die Logik und die Mathematik ist ein Hilfsmittel, um dieses Wissen zu strukturieren und umzuformen, deduzieren. Ein Grundmotiv war natürlich, dass in der klassischen Schulphilosophie die Metaphysik eine große Rolle gespielt hat und man war der Meinung, das ist überholt, es ist die Produktion von Scheinproblemen, weil die Sprache zu wenig klar und exakt ist. Die Naturwissenschaften haben dominiert im Wiener Kreis. Die Sozialwissenschaften waren nur im Ansatz ausgearbeitet, aber man kann mit Hilfe dieser Methodologie, und das war auch der Anspruch, diese Idee der Einheitswissenschaft trotz unterschiedlicher Gegenstandsbereiche und Methoden als regulatives Prinzip aufrechterhalten. Das, was schon sehr bemerkenswert ist in den 20er und 30er Jahren, ist diese frühe Internationalisierung. Es kamen Leute aus aller Welt, die wurden natürlich von Schlick eingeladen, aber es kamen dann Leute, die dann später in ihren Herkunftsländern sozusagen zu Schulgründern wurden. Und man kann mit Recht davon sprechen, dass der Wiener Kreis ein europäisches Wissenschafts- und Kulturphänomen gewesen ist. Ich habe nur eine Liste gemacht über die sogenannte zweite Generation und die ausländischen Gäste. Hier finden Sie Namen, die in der Philosophiegeschichtsschreibung zum Kanon gehören. Und man muss auch betonen, dass diese Gruppe, der Wiener Kreis, auch ein Phänomen der Wiener und europäischen Moderne gewesen ist, nämlich der Überzeugung, dass es einen Fortschritt in Verbindung mit Rationalisierung der Gesellschaft und Wissenschaft gibt und dass die Wissenschaften prinzipiell zum Wohle der Menschheit, zur Verbesserung der Conditio Humana dienen. Diese Netzwerke, diese europäischen, beginnen schon im 19. Jahrhundert und es ist wenig bekannt, dass einer der frühen Schüler von Franz Brentano, Kasimir Twardowski, lange in Wien studiert hat und die Schule von Lemberg und Warschau begründet hat, ebenfalls eine Logikerschule. Und ich konnte mich vor kurzem überzeugen, in Warschau, wie lebendig diese Tradition dort noch vertreten ist, und das wird als ein Phänomen der habsburgischen Moderne betrachtet. Das Umfeld habe ich schon angesprochen. Es ist die Aufklärung, die Popularisierung, die Volksbildung, und wir haben Übergänge zur Architektur und zur Literatur, etwas, was nicht selbstverständlich ist, wenn man aus heutiger Sicht philosophische Schulen beurteilen würde. Und das ist ein Ergebnis dieser starken Vernetzung, personell, ideell und auch wissenschaftlich mit einer Kulturbewegung, in der die Wissenschaften eine besondere Rolle gespielt hat. Den meisten von Ihnen wird bekannt sein, dass die Wiener Methode der Bildstatistik von Otto Neurath erfunden wurde und die hat Karriere gemacht bis heute als internationale Bildsprache, nicht nur als Visualisierung in Form von Leitsystemen auf Flughäfen und in öffentlichen Gebäuden, sondern als ein System, um komplexe gesellschaftliche und wirtschaftliche Zusammenhänge darzustellen. Josef Frank als Vertreter der Architektur habe ich genannt. Neurath kommt aus der Siedlungsbewegung, hat dieses Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum in Wien begründet. Und es gab enge Kontakte mit dem österreichischen Werkbund und dem deutschen Bauhaus. Das heißt, die Mitglieder des Wiener Kreises haben Vorträge dort gehalten und die Bauhausbewegung sah in dieser Gruppe sozusagen eine verwandte, analoge Strömung, ebenso wie Robert Musil der Meinung war, dass diese neue Welt sich das Weltbild Konsequenzen hat für eine Theorie des Romans. Das heißt, man kann nicht mehr, und das drückt sich in seinem Mann ohne Eigenschaften aus, eine klassische Erzählung schreiben, sondern es geht um die Collage, um die Fragmentierung, um die Konstruktion auch des Romanhaften. Wenn Sie die, das ist nur eine Anregung, die Zitate von Hilde Spiel oder Jean-Marie lesen oder überlegen, dass Arthur Schnitzler eine späte Schrift Schlick gewidmet hat, dann erkennen Sie die Attraktion dieser philosophischen Gruppe für Intellektuelle, für Literaten und auch letztlich für Künstler. Nun, die Geschichte geht schlecht aus, wie wir wissen. Es kam zur politischen Verfolgung, es kam zur gewaltsamen Auflösung, aber gleichzeitig zur Internationalisierung, das ist das Interessante, Provinzialisierung und die Verfolgung im Lande in Wien ab 1934 beginnend, aber Weltgeltung in den 30er Jahren bereits. Und das führte zum bekannten Phänomen der Migration, des Transfers und der Transformation in die vor allem angloamerikanische Welt. Ein dramatisches Ereignis war natürlich die Ermordung von Moritz Schlick im Juni 1936, kurz vor dem Juliabkommen. Und man kann sagen, das war das Fanal. Die Zeitungsberichte dokumentieren den Zeitgeist, den rassistischen Zeitgeist und auch die Ablehnung wissenschaftlicher Vernunft. Und relativ spät hat die Universität Wien im Jahre 1993 eine Gedenktafel auf der Philosophenstiege anbringen lassen. Die Internationalisierung hat dazu geführt, dass der Wiener Kreis sozusagen zum Bestand des gegenwärtigen Philosophierens geworden ist. Es sind bestimmte Dogmen runtergefahren worden, einige Thesen sind in Frage gestellt worden, aber die Grundeinstellung hat überlebt. Und durch diese transatlantische Interaktion kann man sagen, dass der Schlick-Zirkel sozusagen als ein der Beginn der modernen analytischen Philosophie und Wissenschaftstheorie gilt. Ich erspare Ihnen diesen Ablauf, wo Sie sehen, wie die erzwungene Migration seine Änderung geführt hat, der Situation in Zentraleuropa und zu einer Bereicherung in England und Amerika. Und die Frage stellt sich, was ist eigentlich in Wien nach 45 passiert. Es hat von dieser gesamten Gruppe nur zwei Mitglieder gegeben, die überleben konnten. Das war Viktor Kraft und Béla Juhasz. Und Viktor Kraft war es, der sehr spät, er wurde noch für 2 Jahre Ordinarius für Philosophie an der Universität Wien, versucht hat, wieder anzuknüpfen an diese glorreiche Zeit. Das ist ihm für kurze Zeit gelungen. Er hat den amerikanischen jungen Philosophen Arthur Papp eingeladen, der ein Shootingstar war der analytischen Philosophie. Man sieht ihn hier auf der linken Seite von mir aus gesehen. Und er hat es geschafft, dass eine zweite Generation sich gebildet hat für einige Jahre in den 50er Jahren, die diesen Wert erkannt hat. Und zu denen gehörte zum Beispiel auch Paul Feierabend, der dann kurz darauf auch das Land verließ. Und wir haben sozusagen eine sporadische und symbolische Rückkehr. Am Titelbild dieses Buches sehen Sie die Zusammenkunft von Karna, Feierabend und Feigl in Alpbach, österreichisches College, Forum Alpbach, wo die Emigranten wieder kamen und sozusagen zur Internationalisierung beigetragen haben, wo sie vorher gewaltsam vertrieben wurden. Das Institut Wiener Kreis ist 1991 gegründet worden und versucht dann diese sehr fruchtbare Tradition anzuknüpfen, eine Weiterentwicklung zu betreiben, und das, die Prinzipien sind klar. Es geht um interdisziplinäre Forschung, es geht um internationale Forschung und es geht darum, dass die Philosophie nicht ohne die konkrete Entwicklung der Einzelwissenschaften vor sich gehen kann. Das heißt, alles das, was die Fachdisziplinen zutage fördern, hat mehr oder weniger Relevanz für das Philosophieren. Aber umgekehrt ist es auch so, dass die Methoden, die Grundlagen, die Sprache der Einzeldisziplinen philosophisch hinterfragt werden kann und soll. Und das war die Grundidee von Moritz Schlick. Und wir haben deshalb auch eine historisch-kritische Gesamtausgabe gestartet, gemeinsam mit der Universität Rostock, wo Schlick seine Karriere begonnen hat. Und wir haben die Studienausgabe von Ernst Mach im Institut Wiener Kreis begonnen. Und wer sich für den Wiener Kreis interessiert, den darf ich auf die Website des Instituts Wiener Kreis verweisen. Und ich widme diesen Beitrag, diesen Vortrag meiner verehrten und geliebten Lehrerin Erika Weinzel, die heute begraben worden ist. Danke.
Vielen herzlichen Dank für diese sehr eindrucksvolle und vor allem sehr vielsagende Beschreibung des Wiener Kreises. Der Titel der Veranstaltung trägt Wiener Kreis einst und jetzt im Wortlaut. Und wir sind ja jetzt auch stehen geblieben bei der Frage der Vertreibung des Wiener Kreises. Ich hatte nicht gewusst, dass die Gedenktafel für Moritz Schlick erst 1993 angebracht wurde, und möchte da gleich einhaken, das Verhalten Österreichs, was jetzt Ihre Forschungsarbeiten anbelangt, beziehungsweise als ich jetzt als Vorbereitung für den heutigen Abend Ihr Buch Vertriebene Vernunft mir durchgeblättert habe noch einmal, stieß ich im Vorwort auf drei Punkte, auf die ich Sie gerne ansprechen möchte, in dem Vorwort, das Sie verfasst haben. So die Frage, ob personelle und institutionelle Kontinuitäten von der ersten zur zweiten Republik die Aufarbeitung intellektueller Emigration verhinderten. Zweiter Punkt, österreichischer Antisemitismus nach dem Krieg. Und dritter Punkt, hatten Sie mit restriktiver Archivpolitik zu tun? Wenn ja, wie hat sich das dargestellt?
Ja, das sind drei Punkte, die ich vor längerer Zeit formuliert habe. Da hat sich einiges geändert. Ja. Zum Ersten, glaube ich, durch diese Vertreibung der Vernunft hat sich Österreich natürlich eines Potenzials beraubt, das imstande gewesen wäre, nach 1945 sofort die Analyse, die Erforschung zu beginnen. Aber das betraf nicht nur den Wiener Kreis oder die Philosophie, das war ein generelles Phänomen. Das heißt, die Langzeitfolgen der Vertreibung sind wesentlich dramatischer, als man annehmen konnte. Es ging nämlich um Generationen, die hier zu Lande nicht mehr vorhanden waren. Und es ging um Forschungsprogramme, die nur langsam sich an den internationalen Standard annähern konnten. Und wir sprechen heute noch davon, ob das stimmt oder nicht, sei dahingestellt, dass wir unter diesem Cultural Exodus leiden im Vergleich mit Amerika und England. Der Antisemitismus war da und ist da. Er war dafür verantwortlich, dass es keine generelle Rückholung gegeben hat an die Vertriebenen, nicht nur an die Wissenschaftsvertreter und Vertreterinnen, sondern generell. Es waren ja 130.000 Personen, die gewaltsam vertrieben wurden. Und es gab kein gemeinsames Bemühen, es gab keinen politischen Konsens zu einem Aufruf an die Rückkehr. Natürlich wissen wir um Kalten Krieg ökonomische Schwierigkeiten, aber das hatte für die Wissenschaft katastrophale Folgen. Und es ist fast eine unüberbietbare Ironie, dass die wenigen Innovationen und Ansätze wiederum von denjenigen kamen, die temporär zurückgekehrt sind. Paul Lazarsfeld, Oskar Morgenstern und im Forum Alpbach die bekannten Personen, die langsam in den 70er Jahren dazu geführt haben, dass Österreich auch sozusagen international wieder auftreten konnte. Mhm. Es gab Ausnahmen, aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Was die Archivsperre anlangt, so hat sich einiges gebessert. Es gibt ja diese 50 Jahre. Damals schrieb ich 50 und 70 Jahre. Und ich denke, dass heute der Zugang zu den Quellen eigentlich kein Hindernis mehr darstellt.
Man muss dazu sagen, das Buch ist 1985 erschienen. Also, dass auch klar ist, über welchen Zeitraum wir jetzt da sprechen, wenn diese Punkte diskutiert werden. Ich möchte noch eine Sache ansprechen. Das Exil ging ja hauptsächlich in die Vereinigten Staaten, soweit ich das jetzt verstanden habe. Und viele exilierte Philosophen oder vielleicht jetzt vergleichbare Disziplinen hatten ja auch in den Vereinigten Staaten Fuß gefasst. Und Leute aus dem Wiener Kreis waren aber nachhaltiger wirksam in den Vereinigten Staaten als etwa die Frankfurter Schule. Lässt sich das irgendwie erklären?
Ja, das ist eine gute Frage, mit der ich mich auch lange auseinandergesetzt habe. Beide Strömungen waren Außenseiterströmungen und Exilgruppen. Beide wurden in den 30er Jahren vertrieben, verzögert, spätestens 38 in Österreich, die Frankfurter früher. Und es gab übrigens Kooperationen, es gab gemeinsame Projekte in den USA. Ich erwähne nur Edgar Zilsel oder Else Frenkel-Brunswick, Studien über die autoritäre Persönlichkeit. Aber die Frankfurter Schule war zu dem damaligen Zeitpunkt nicht so internationalisiert und hat niemals verzichtet auf die deutsche Sprache als Wissenschaftssprache. Und die Rückkehr der Frankfurter Schule hing auch damit zusammen, dass sie sich als deutsche Wissenschaft im besten Sinn verstanden hat, und es hat auch geklappt. Die Diaspora des Wiener Kreises war so dramatisch und so nachhaltig, dass nur einzelne Erfolg hatten, einzelne Personen wie Carnap, Reichenbach aus Berlin, Carnap aus Wien, Frank in Harvard. Aber es gab auch das Phänomen des Scheiterns. Der Pionier, der die moderne Wissenschaftsgeschichte und Soziologie eigentlich mitbegründet hat, Edgar Zilsel, konnte im Exil also nicht sich etablieren und entschied sich für Suizid. Und der Vergleich von Erfolg und Scheitern muss sehr genau und sehr sensibel beurteilt werden. Tatsache ist, dass im angloamerikanischen Bereich die analytische Philosophie wesentlich stärker und schneller Fuß fassen konnte. Und das hat damit zu tun, dass der amerikanische Pragmatismus auch eine verwandte Strömung gewesen ist. Mhm. Und dass die Internationalisierung schon eigentlich in den 30er Jahren hier in Wien beginnt, in Berlin und auch in Prag, so dass es für die Länder des Exils keine Überraschung war, während bei den Frankfurtern eine gewisse Isolierung in der amerikanischen Gesellschaft gegeben war.
Und wenn wir von Vertreibung sprechen, meinen wir nicht nur Nationalsozialismus, sondern auch Austrofaschismus?
Es beginnt dieser Prozess der Auflösung bereits in den 30er Jahren. Herbert Feigl ist der Erste, der realisiert hat, dass er als Jude an dieser Universität keine Chance hat. Schlick sagte zu ihm, bitte geh nach England oder Amerika. Und mit 33, 34 beginnt dieses Unternehmen zu bröckeln. Neurath muss aus politischen und wissenschaftlichen Gründen emigrieren. Hahn stirbt. Der Austrofaschismus führt dazu, dass Leute wie Heinrich Gomperz zum Beispiel das Land verlassen, weil er den Schwur auf Dollfuß Schuschnigg verweigert. Das heißt, es ist ein Prozess, der sich anbahnt, aber der negative Höhepunkt ist natürlich der Anschluss 38. Ja, ja. Man soll keine Verharmlosung betreiben.
Ja, ja. Na, das ist schon klar, das mache ich keinesfalls. Aber die Ausgrenzung jüdischer Wissenschaftler auch jetzt an den Hochschulen begann einfach schon vor dem Nationalsozialismus in den Programmen.
Die Reaktionen auf die Ermordung Schlicks, das ist ein Fallbeispiel dafür, wie jemand sozusagen verjudet wird. Schlick war ja nicht jüdischer Herkunft, aber er stand für eine Gruppe, die man als verjudete Wissenschaft kritisierte, attackierte. Und das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie der Antisemitismus auch instrumentalisiert wurde, ja, unter bestimmten politischen und gesellschaftlichen Umständen. Und die Frage ist umso interessanter, als bis auf ein Mitglied, nämlich Josef Schächter, alle Mitglieder des Wiener Kreises jüdischer Herkunft sich als aufgeklärt verstanden, nicht orthodox und keineswegs sozusagen ihre Herkunft praktizierten.
Ja, ja, ja. So, hier gibt's bitte Fragen. Vielleicht gehen wir zu dem Herrn, genau.
Ich hätte zwei kurze Anmerkungen und zwei Fragen. Mhm. Zu den Anmerkungen ganz am Anfang von Ihrem Vortrag haben Sie, wenn ich recht gehört habe, gesagt, dass Karl Friedrich von Weizsäcker ein Philosoph war, der in die Physik gegangen ist. Ich glaube, es war eher umgekehrt.
Umgekehrt.
Dann habe ich es falsch verstanden.
Ja.
Okay, richtig. Und zu den Vertretern der Literatur, die vom Wiener Kreis beeinflusst wurden oder damit eng zusammenhingen, wurden Robert Musil, glaube ich, erwähnt und Leo Perutz. Ich glaube, Musil hat Mathematik oder Ingenieurwissenschaften studiert, wenn ich nicht täusche. Mhm. Also er war ein wissenschaftlich gebildeter Literator, und Leo Perutz ebenso, der war Mathematiker, Versicherungsmathematiker. Ja. Also da ist es kein Wunder, aber Sie wissen sehr sicher, ja, dass Sie mit dem Wiener Kreis was anfangen konnten.
Ja, das ist ein interessanter Hinweis. Musil hat ja über Macht dissertiert bei Stumpf, Karl Stumpf, und der hat sozusagen sich mit der modernen Philosophie auseinandergesetzt. Man sieht das, es ist nachvollziehbar, und die Mathematik spielt eine besondere Rolle. Es ist auch bei Hermann Broch der Fall, dass er einen Roman schreibt, Die unbekannte Größe, weil es darum geht, für die Literaten, welche Rolle die Mathematik spielen kann im Erkenntnisprozess, auch wenn er fiktiv ist. Und es ging um Sicherheit, um den Gegensatz von Rationalität und Irrationalität, also von Gefühl und Verstand. Und hier hat man, und das ist ein Ausdruck dieses modernen Literaten, eine Möglichkeit gesehen, also für das eigene Schreiben Gewinne zu erzielen. Und das setzt sich in der Zweiten Republik fort, denn Ingeborg Bachmann hat über Wittgenstein und die Kritik Wittgensteins an Heidegger dissertiert bei Viktor Kraft. Das heißt, die Sprachkritik, die Sprachanalyse seit Wittgenstein war nicht etwas innerphilosophisches oder innerwissenschaftliches, sondern hat Konsequenzen gehabt für die intellektuellen Literaten. Danke.
Jetzt kommen kurz meine zwei Fragen, das waren die Anmerkungen. Die erste, das Charakteristische oder Interessante vom Wiener Kreis war ja, dass er sehr stark von den Naturwissenschaften, von der Physik, von Ernst Mach geprägt war und auch wieder auf die Naturwissenschaften von der Logik her zurückgewirkt hat. Ursprünglich war ja die Philosophie teilweise entkoppelt, mehr oder weniger von den Naturwissenschaften. Der nächste Bereich, wo wirklich die Philosophie wieder stark mit der Naturwissenschaft in Kontakt kam, ist für mich, soweit ich weiß, die evolutionäre Erkenntnistheorie. Dazwischen war nicht so viel, ab damals kenne ich auch nicht so viel, aber ich bin kein Spezialist. Meine Frage wäre, sehen Sie das auch so oder gibt es jetzt auch philosophische Strömungen, die so eng mit der Naturwissenschaft zusammenarbeiten? Und die zweite Frage, wie schaut es mit der Religion aus? Denn Ernst Mach mit seinem Empirismus und mit seiner Antimetaphysik war er ein natürlicher Gegner der Religionen mit ihren metaphysischen Anschauungen. Wie hat die Religion versucht, auf den Wiener Kreis einzuwirken oder umgekehrt?
Danke. Ja, das ist ein Dissertationsthema. Aber ich versuch's. Sie haben recht, der Fokus war Naturwissenschaften. Und man kann sagen, im Grunde genommen, dass Mach und Boltzmann Vorläufer der evolutionären Erkenntnistheorie waren. Sie haben die Darwin'sche Lehre als relevant für den Erkenntnistheorie-Prozess betrachtet. Und es war der Fokus Naturwissenschaft war deshalb gegeben, weil die meisten Mitglieder entweder aus der Physik, Biologie oder Mathematik kamen. Allerdings, soweit bin ich nicht gekommen, das ist ein anderes Thema, kann man sagen, dass die Sozialwissenschaften eine gleiche Rolle gespielt haben bei einzelnen Mitgliedern. Otto Neurath hat eine empirische Soziologie geschrieben, Edgar Zilsel, Felix Kaufmann hat über den Methodenstreit publiziert und es gibt eine Reihe von Personen, die sich spezifisch der Geschichtswissenschaft und auch den Sozialwissenschaften gewidmet hat. Aber das würde zu weit führen. Sie haben aber recht, dass das ein Paradigma war. Und ich will nur darauf hinweisen, dass es der Schöpfer der österreichischen Bundesverfassung war, nämlich Hans Kelsen, der in engem Kontakt mit dem Wiener Kreis auch im US-Exil ein bemerkenswertes wissenschaftssoziologisches Buch geschrieben hat, nämlich Vergeltung und Kausalität, wo er gezeigt hat, dass aus dem antiken Denken von Schuld und Vergeltung das moderne Kausalitätsgesetz entsprungen ist. Und er tut das mit einem Kenntnisreichtum und mit einer Überzeugung, die beeindruckend ist. Das Buch ist übrigens wieder aufgelegt worden. Das heißt, dieser evolutionäre Gedanke hat auch in den Sozialwissenschaften eine Rolle gespielt. Und wenn Sie fragen, wie das heute ausschaut, so ist das sehr schwer zu beantworten, weil die moderne Wissenschaftstheorie oder Philosophy of Science, wie es heißt im angloamerikanischen Bereich, selbst schon einen Fokus hat auf die Naturwissenschaften. Das heißt, der Transfer, dieser Prozess, den ich beschrieben habe, führte dazu, dass die europäische Dimension verloren gegangen ist, nämlich, dass man Geschichte und Philosophie der Wissenschaften verbindet, erstens, und dass man zweitens sozusagen den Kampf der Kulturen, der Wissenschaftskulturen überwindet. Das war angelegt im Programm der Enzyklopädie der Einheitswissenschaft, wurde vergessen Und ich denke, es wäre eine Bereicherung, wenn diese europäische, diese zentraleuropäische Dimension der damaligen Wissenschaftskultur auch heute Eingang finden würde in die internationale Wissenschaftsphilosophie.
Nächste Wortmeldung,
Herr Hitzer. Ja, ich bin von Beruf Chemiker. Jetzt funktioniert das, ja. Habe vor vielen Jahren an der Uni Wien studiert. Damals gehörte die Chemie noch zur philosophischen Fakultät. Daher hatte ich auch Gelegenheit, zum Beispiel noch
Philosophikum.
Das Philosophikum zu machen. Habe den Viktor Kraft kennengelernt. Der war aber damals eigentlich ein einsamer Rufer in der Wüste. Er war ziemlich isoliert mit seinen Ansichten. Das war Mitte der 50er Jahre. Nur weil das Thema Schuld und Sühne gefallen ist, ich war wie jedes Jahr heuer beim Philosophikum in Lech. Da war dieses Thema und da gab es von Professor Töchterle, der zum Glück dem Minister last losgeworden ist, einen einstimmigen, frei, rhetorisch hervorragend gesprochenen Vortrag, Ödipus. Mhm. Also das Thema. Ja. Eine Frage habe ich noch, wie gehen die Positivisten und die Wiener Schule mit den alten Griechen um? Sie haben erwähnt, die Grundlage der Philosophie, die da besprochen wurde, ist die Erfahrung. Die alten Griechen haben ja keine Erfahrung gehabt. Die haben rein gedacht, haben zum Beispiel mathematische Gesetze erdacht und siehe da, die gelten in der Natur. Also wie passt das zusammen? Da wären ja eigentlich das, die alten Philosophen daneben nach dieser
Ansicht. Also Viktor Kraft, der war relativ spät, das war, wie ich sagte, sozusagen er war isoliert, hat noch einmal einen Versuch gemacht in der Renaissance, das ist aus den bekannten Gründen leider nicht gelungen. Zur Antike, es gab ein sehr positives Verhältnis zur Antike, weil man der Meinung war, man kann aus der Geschichte lernen und allein durch die Arbeit, durch die Vorarbeit von Theodor und Heinrich Gomperz, das waren Spezialisten für griechische Philosophie, sind diese Ideen hineingespült worden und der Aristotelismus spielte in der österreichischen Philosophie eine besondere Rolle, weil das galt als ein Merkmal gegenüber der dialektischen Philosophie deutscher Provenienz und gegenüber der Transzendentalphilosophie. Die Frage, die Sie stellen, wäre das Verhältnis zur Tradition, das hängt zusammen auch mit möglicherweise zur Religion. Die Erfahrung bei den Griechen hat ein Problem heraufbeschworen im 19. und 20. Jahrhundert, Erfahrungsbegriff, nämlich wie ist es möglich, dass Mathematik und Logik funktionieren, obwohl sie formale Wissenschaften sind? Das sogenannte Anwendungsproblem. Damit hat sich Zilzel auseinandergesetzt. Und man hat nicht den Rückgriff gemacht auf Kant und den Neukantianismus, sondern man hat den Konventionalismus, den französischen Konventionalismus fruchtbar gemacht, nämlich mit der Annahme, dass Axiome und Prinzipien, die obersten Prinzipien der Forschung und der Philosophie, zwar erkenntnisleitend und strukturierend sind, aber sie sind Erfindungen und Einführungen des Menschen. Sie sind nicht a priori gegeben und eingeboren.
Aber sie gelten in der Natur.
Das ist kein Widerspruch. Die Frage der der Geltung von Wissenschaft, es gibt ganz wenige, die Geltungsfrage bezieht sich auf das Funktionieren von Thesen und auf das Funktionieren von Mechanismen in einem sehr idealisierten Sinne. Sowohl in der Naturwissenschaft als auch in der Sozialwissenschaft haben wir die Wahrscheinlichkeit, spätestens seit Boltzmann, den Indeterminismus, die Unsicherheit parallel mit Erkenntnis gegeben. Und es ist kein Zufall, dass Ernst Mach eines seiner Hauptwerke nennt Erkenntnis und Irrtum.
bin nicht überzeugt.
Ist ihr gutes Recht.
Gibt es noch Fragen? Schon. Dankeschön. Ja, bitte.
Ah, ja, okay. Vielleicht noch, wenn ich etwas dazu sagen kann. Ich glaube, es ist zu einfach, nur zu sagen Antisemitismus. Ja? Man muss es sehen, also gerade auch nach 1945, die katholische Kirche bitte hat im 19. Jahrhundert vom Syllabus an, ja, herauf über den Antimodernisteneid, ja, verschiedene Verdammungen der modernen Wissenschaft vollzogen. Um die Kirche, und zwar Theologen in der Kirche, die begonnen haben zu fordern, dass sich die Theologie auch mit den Naturwissenschaften auseinandersetzen müsse und dort mitziehen müsse, ja, um das zu stoppen. Das führt bis der Jahr de Chardin herauf, in den 60er Jahren, wo er so, und es gibt daher natürlich, wenn man so will, die dumpfe Form der Ablehnung dieser modernen Philosophie, die im antisemitischen Kleid daherkommt, und wo man sagt, das ist ein Produkt des Judentums, um das Christentum zu zerstören, ja. Und auf der anderen Seite aber auch sozusagen, also eben diese prinzipielle Ablehnung der modernen Philosophie. Und das spielt in Österreich bitte nach 1945, ja, vom Unterrichtsminister Hurtes angefangen, eine ganz zentrale Rolle. Wir haben sozusagen, also es sind Ausnahmen wie Viktor Kraft, ja, aber noch in den 60er Jahren, als Ernst Topitsch nach Österreich wieder also berufen wird, ist das ein Skandal sozusagen. Mhm. Ja, wird das vielfach als Skandal angeschaut. Dabei habe ich damals als Student gefunden, Ernst Topitsch in allen Ehren, aber eigentlich so als Professor war er irrsinniger Reaktionär. Ja. Und da ist erst die Öffnung durch das Zweite Vatikanum. Da beginnt eine erste Öffnung, wo man sich mit der Aufarbeitung dieses Antimodernismus und mit dieser Spaltung von der Abspaltung der katholischen Lehre über die Scholastik von der modernen Wissenschaftsentwicklung auseinandersetzt.
Ja, das ist ein sehr wichtiger Hinweis, danke dir. Das ist deshalb wichtig, weil der Ursprung der österreichischen Philosophie mit Franz Brentano markiert wird und der ehemalige Priester, der sich gegen das Unfehlbarkeitsdogma gewandt hat, in einer seiner Habilitationsthesen geäußert hat, nämlich die einzige wahre Methode der Philosophie ist die der Naturwissenschaften. Und sein Schicksal ist eigentlich exemplarisch für diesen Zeitgeist im 19. Jahrhundert, das ist richtig. Modernismus, Antimodernismus ist eine der Folgen. Und ich glaube, dass diese Einstellung der Vereinbarkeit von oder der Unvereinbarkeit von Wissen und Glauben oder von Wissenschaft und Religion den Hintergrund bildet, den wesentlichen Hintergrund bildet, der sich natürlich auch mir immer wieder zeigt in der Auseinandersetzung um Darwinismus und in der Frage einerseits Kulturkampf und andererseits innerhalb der Wissenschaften, wo es innerhalb der Wissenschaften auch antimodernistische Strömungen gibt bis zur Gegenwart. Und es ist für Österreich natürlich besonders prägend gewesen, dass wirklich sehr spät die Forschung und Wissenschaft sozusagen nicht als Gegner einer religiösen Praxis betrachtet wurde. Und nur wenn man das in Betracht zieht, in der Entwicklung von der Monarchie zur Republik, versteht man, dass es eine derartig heftige Auseinandersetzung um Metaphysik gegeben hat, wo das christliche Naturrecht eine Rolle gespielt hat und der bereits erwähnte Hans Kelsen hat Zeit seines Lebens versucht, diese Trennung zu halten zwischen Glauben und Wissen und dass das Naturrecht keineswegs moderne Wissenschaften begründen kann. Vollkommen richtig.
Bitte, das Mikrofon bitte. Ja, Entschuldigung, das habe ich nicht gesehen.
Um 1900 beziehungsweise in den frühen Jahren vom 20. Jahrhundert war Wien ein Forschungszentrum, ja nicht nur in der Philosophie, sondern es gab auch in Medizin und in anderen Bereichen sehr wichtige Personen. Was würden Sie sagen, dass damals die Bedingungen waren oder die, das, was dazu geführt hat, dass in Wien die Wissenschaft so geboomt hat? Und eine zweite Frage habe ich auch noch, sie schlägt die Brücke zu heute. Sie haben erwähnt, dass die Wiener Universität nächstes Jahr 650 Jahre Jubiläum feiert. Wenn jetzt spezifisch auf die Wiener Philosophische Schule, was sind die Fußspuren? Gibt es noch Fußspuren davon, wenn man hineingeht? Ich meine das jetzt nicht physisch wie die Gedenktafel, sondern hat sich etwas davon in der Lehre gehalten? Gibt es etwas, was die Wiener Universität vom Profil her prägt, was man woanders nicht finden kann?
Ja, das ist auch keine leichte Beantwortung. Wissenschaft um 1900. Es ist sicherlich so, dass es ein Bürgertum gegeben hat, ein jüdisches Bürgertum, damals noch ein Mäzenatentum, heute würde man sagen Sponsoring. Die Forschung war nicht nur universitäre Forschung, sondern auch außerhalb. Wir kennen das aus diesen Einrichtungen des Vivariums zum Beispiel. Und mit der Vertreibung und Zerstörung dieses Bürgertums ist auch dieser Boden verschwunden für das Blühen dieser verschiedenen Schulen. Wir haben ja die Medizin, die Kunstgeschichte, die Musik, die Sozialwissenschaften, die entstanden sind. Und ich meine, dass die Österreich oder Wien um 1900 im Gegensatz zu Kunst und Literatur kein Mekka der Wissenschaft gewesen ist. Ich glaube, das wird überschätzt und vor allem die Investition, die Förderung der Wissenschaften ließ zu wünschen übrig. Es hat sogar dazu geführt, die Frage zu beantworten, warum Österreich so viele hervorragende Mathematiker und theoretische Physiker hervorgebracht hat, weil sozusagen das Instrumentarium nicht sehr teuer war und weil man dadurch kompensieren konnte. Wie das mit die Medizin ist ein Sonderfall, das kann ich nicht beantworten, aber ich würde nur meinen, dass bei diesem nostalgischen Freundes-Jekyll-Bild sehr viel verloren geht, besonders im Hinblick auf Forschung und Entwicklung und auf die Wissenschaften, wiewohl die Reputation, das Renommee ohne Zweifel gegeben ist. Die zweite Frage war, ja, wenn man heute in die Wiener Universität geht, dann hat man nicht nur die Gedenktafeln, sondern man hat Vertreter dieser modernen Wissenschaftsphilosophie in der Philosophie und teilweise auch in der Geschichte. Und man kann durchaus sagen, dass das ein evolutionärer Prozess war, der viel zu spät begonnen hat, aber der jetzt auch international gewürdigt wird. Also wenn Sie heute zu studieren beginnen und Sie wollen Wittgenstein, Popper oder Wiener Kreis hören, dann werden Sie es hören und Sie können auch Abschlussarbeiten machen.
Bitte.
Ja. Ich habe eine Frage, und zwar, dieser erste Wiener Kreis fußt ja im Prinzip auf den radikalen Aufklärern um Denis Diderot, die sogenannten Enzyklopädisten. Dieser Kreis war aber prinzipiell nicht religiös, sondern die haben also eigentlich gegen die Vorherrschaft der Kirche damals sozusagen einen Geheimbund beinahe in ihren Zusammenkünften gehabt. Und meine Frage ist, also die, wie weit wurde dieser Wiener Kreis, der erste Wiener Kreis, durch diese Enzyklopädisten eigentlich beeinflusst?
Ja, ich habe schon gesagt, also für Otto Neurath waren die Enzyklopädisten eigentlich Vorbild. Er hat diese Idee geboren, man müsste jetzt im 20. Jahrhundert einen Neubeginn machen. Allerdings ist das ein wesentlicher Unterschied. Es ist nicht die Versammlung des gesamten Wissens über die Welt und über das Universum schlechthin, sondern es war klar, dass aufgrund der Entwicklung der Wissensexplosion es nur mehr möglich wäre, und das hat er richtig gesehen, eine Enzyklopädie der Wissenschaften zu machen. Das heißt, auf einer Metaebene zu zeigen, was trennt und was eint die Natur-, Geistes- und Sozialwissenschaften und die einzelnen Disziplinen. Aber D'Alembert und Diderot waren die großen Vorbilder, nämlich Aufklärung als Lebensprinzip und auch als kritisches Potenzial gegen Autoritäten und totalitäre Visionen. Und die sogenannte Antimetaphysik speist sich ja eben in den 30er Jahren daraus, dass es gleichzeitig ganz dominante Strömungen gegeben hat, wie den Universalismus eines Ottmar Spann, der über diese metaphysische Weltsicht autoritäre Staaten legitimiert hat, speziell also den Austrofaschismus, und speist sich daraus, dass die Metaphysik sozusagen zur Magd der totalitären Gesellschaften geworden war. Das muss nicht sein, aber es war in dieser historischen Phase der Fall. Und natürlich hat man den Fall Heidegger auch in sozusagen gespeichert gehabt, der als Rektor in seiner Rektoratsrede die philosophische Legitimation für die Machtergreifung des Nationalsozialismus liefern wollte.
Bitte. Nimm das Mikrofon, bitte. Entschuldigung. Das.
Das ist eine gute Frage. Alois Riedel war ein Vertreter, Vertreter des neukantianischen Realismus, und der frühe Moritz Schlick hat in seiner allgemeinen Erkenntnislehre eine realistische Position bezogen. Er hat bis zu seiner Wittgenstein-Phase die Meinung vertreten, dass die Philosophie, die Erkenntnistheorie, das heißt die Erkenntnislehre, im Wesentlichen die Strukturen der Welt abbilden kann. Und er war genauso wie er die alle aus Deutschland kommenden Neukantianer kannte, in der Nähe dieser Versuche, den Kantianismus zu modernisieren. Er hat später diesen Pfad verlassen unter dem Eindruck der Sprachanalyse Wittgensteins, aber bis zum seinem Lebensende hat er der Philosophie eine Funktion verliehen, nämlich der Klärung des Sinnes von Aussagen und der Analyse der Prinzipien der Wissenschaften, während die Einzelwissenschaften, die empirischen Wissenschaften sozusagen die Fakten finden sollte, die man widerlegen oder bestätigen kann. Aber Alois Riedel war in der frühen Phase von Schlick eine wichtige Bezugsperson.
Das Thema Religion damals beim Wiener Kreis, Verhältnis zwischen Religion und Philosophie, habe ich nicht ganz gehört. Herr Adelt hat gesagt, dass es in den 40er, 50er und 60er Jahren noch sehr große Spannungen gab, also nehme ich an, dass es damals auch so war. Können Sie da noch ein paar Worte erzählen?
Ja, ganz einfach. Die Vertreter des Wiener Kreises betrachteten sich als aufgeklärte Intellektuelle, die für die Trennung von Staat und Kirche und für die Trennung von Glauben und Wissen eintraten, im Wesentlichen die modernen Naturwissenschaften verfochten und Religion zur Privatsache erklärten. Die offizielle Religion war, wie angedeutet, bis hin zu Ministern von dieser Position nicht angetan, und wir wissen, dass es konkrete Eingriffe gegeben hat in Berufungspolitik der entsprechenden Minister in den 40er und 50er Jahren, die verhindert haben, dass jemals ein Vertreter dieser Richtung noch einmal einen Lehrstuhl bekam.
Bitte.
Weil noch Zeit ist, noch ein Kuriosum. Als Studenten hatten wir unseren Spaß daran. Es wurde damals von Kraft dem Sinne nach gelehrt, wenn man zum Beispiel im Rathauspark das Denkmal von Ernst Mach anschaut, dann weiß man, es ist da. Wenn man sich aber umdreht, dann kann man das nicht mehr wissen. Und wenn man das glaubt, das ist eigentlich philosophisch falsch.
Ja.
Aber das war irgendwie ein bisschen lustig. Ne?
Das wurde aber sehr schön von Rudolf Carnap in seinen Büchern Die Scheinprobleme der Philosophie analysiert. Danke.
Gut, ich möchte mich noch einklinken, auch jetzt mit einer Frage. Wien in den 20er Jahren und vor allem jetzt die Möglichkeit, dass der Wiener Kreis hier diese Revolution, die Sie mit dem Jahr 1924 bemessen haben, vonstatten bringen konnte. Soweit ich das verstanden habe, gab es hier ja auch Verbindungen zu Volkshochschulen, die jetzt das Bildungsbürgertum repräsentierten, Verbindungen auch zu Volkshochschulen aus der Arbeiterkultur. Das heißt jetzt nicht eine Elitisierung. Wie hat das gewirkt oder gibt es da ein paar
Aussagen? Über die Wirkung haben wir natürlich, das kann man nicht quantifizieren, aber das Selbstverständnis war, dass eine philosophische Gruppe nicht in den akademischen Mauern bleiben sollte. Mhm. Daher die Gründung des Vereins Ernst Mach und daher die vielen Beteiligungen in der Volksbildungsbewegung und in der Schulreformbewegung. Mhm. Hans Hahn war als Mitglied des Stadtschulrates ein vehementer Anhänger der glücklichen Schulreform. Mhm. Es haben viele Mitglieder an Volkshochschulen unterrichtet, aus Überzeugung, aber auch aus Existenzsicherungsgründen. Und diese Außenorientierung war eingebettet in diese Kulturbewegung, wie eben Monistenbund, Freidenkerbewegung, ethische Bewegung, Schulreform. Das heißt, man hat sich verwandt gefühlt mit einer Art Aufbruchsbewegung, die Sozialreformen betreiben wollte. Und der Wiener Kreis war der Meinung, zumindest der linke Flügel des Wiener Kreises, dass diese wissenschaftliche Weltauffassung dazu einen direkten Beitrag leistet. Mhm. Und das ist etwas, was schon bemerkenswert ist, weil das, man redet immer vom Elfenbeinturm und von der akademischen Philosophie, die keine Praxisrelevanz hat, und da gibt es eine Strömung und eine Bewegung, die sozusagen sich einbringt, würde man heute sagen, und sich engagiert. Das, was noch bemerkenswert ist, es war keine klassische Schule. Eine Schule hat zu tun, da gibt es ein Schuloberhaupt, eine Autorität und einen Basistext, einen Referenztext oder ein Buch. Da haben, das muss man sich vorstellen, regelmäßig Ordinarien sich getroffen mit zwei Generationen gleichzeitig, und es waren auch Frauen darunter, auf nicht hierarchischer Basis. Das heißt, es wurde diskutiert, und die Besucher, die ich genannt habe, die ausländischen Besucher, waren so fasziniert, dass sie darüber geschrieben haben, dass in dieser Diskussion das Ideal der Sache verwirklicht worden ist. Mhm. Das heißt, die haben sich getroffen und haben stundenlang über das Problem der Identität zum Beispiel diskutiert, im Schlickzirkel, und die Diskussion ging weiter in den Kaffeehäusern. Und man muss sich fragen, was hat die Leute eigentlich zusammengehalten und was war diese Identifikation mit einer solchen Gruppierung, einer Gruppe? Und ich denke, aus heutiger Sicht muss man sagen, dass es ein Wissenschaftsideal war, dass das Wissen an sich als Eigenwert oder das Philosophieren an sich als Eigenwert schätzt, aber unter bestimmten Rahmenbedingungen, dass man sagt, jetzt haben wir eine moderne Logik, eine Mathematik und wir haben jetzt die Sprachphilosophie, jetzt versuchen wir gemeinsam, und das ist ein kollektives Unternehmen, bislang waren Philosophen immer nur Einzelpersonen, überhöhte Genies, gescheiterte Genies, das war ein kollektives Unternehmen von drei Generationen und es war aus allen Fächern und es war international. Mhm. Und insofern war diese Gruppe sicherlich einmalig und einzigartig und man kann natürlich nicht aus heutiger Sicht davon reden, das noch einmal reproduzieren zu können. Das war eine historische Situation, aber man kann lernen, weil das ein exemplarisches Beispiel ist für Wissenschaftsorganisation und Wissenschaftspolitik unter besonderen Umständen.
Vielen Dank. Gibt es da noch Fragen? Bitte.
Ich hätte da jetzt eine kurze Anschlussfrage. Und zwar, wäre so etwas wie ein Wiener Kreis heute, also mit den Erfahrungen des 20. Jahrhunderts, noch möglich? Ich glaube nein, vor allem im Kontext Konstruktivismus, Dekonstruktivismus, Postmodernismus, wie auch immer. Diese Form dürfte sich ja quasi überlebt haben. Wie denken Sie dazu?
Na, ich glaube, dass die Inhalte, da haben Sie recht, würden sich ändern. Die prinzipielle Einstellung, dass man im gemeinsamen Gespräch, im Dialog etwas weiterbringt, nicht. Und wenn man der Meinung ist, dass es eine Verbindung gibt zwischen Philosophieren und Forschung, eine wechselseitige Verbindung, dann ist das prinzipiell möglich. Was allerdings schwer realisierbar ist, und das weiß ich aus meiner eigenen Erfahrung, sozusagen im Internetzeitalter und in der E-Mail-Kultur, ist das Faktum, dass sich eine Gruppe trifft und sehr lange intensiv gemeinsam diskutiert, sich regelmäßig trifft und darüber hinaus in Kontakt tritt mit den Mitgliedern. Es gibt eine unglaubliche Menge an Korrespondenz zwischen den Mitgliedern. Und wenn man allein die Neurath-Korrespondenz liest, dann fragt man sich, wann haben die Leute das geschrieben? Wie konnten sie zusätzlich zu ihrem Engagement in der Universität und außerhalb der Universität noch so eine Masse von substanziellen Briefen produzieren. Und das ist eine Änderung, die mit der Wissensgesellschaft zu tun hat, mit allen Vor- und Nachteilen. Also ich würde sagen, die Prinzipien und die Ideen sind en vogue und avantgarde. Die Möglichkeit der Umsetzung ist angesichts der gesellschaftlichen und historischen Entwicklung bedauerlicherweise unrealistisch.
Es gibt ein Wiener Philosophencafé.
Das Kaffeehaus war damals Stätte der Begegnung und es gibt das institutionalisierte Philosophencafés. Das ist aber etwas anderes, weil da ein Verhältnis entsteht, dass es gibt auch eine philosophische Praxis, es werden Kurse angeboten, wo man sozusagen interessierten Personen anbietet, mit Hilfe der Philosophie das zu erreichen, was eigentlich die Psychologie leisten sollte, Probleme zu lösen, also nicht psychische Probleme, sondern Denkprobleme. Das ist aber ein hierarchisches Verhältnis. Die damalige Kaffeehauswissenschaft war nicht hierarchisch. Hier konnte jeder hingehen. Es gab zwar dominante Figuren, aber es gab nicht die Autoritäten und diejenigen, die das sozusagen vorgaben, was man zu sagen hatte. Und das ist etwas, was, denke ich, die heutige Formen der philosophischen Praxis oder des Kaffeehauses unterscheidet, leider. Danke.
Gut. So wie ich jetzt sehe, ist keine Hand erhoben zum Statement. Ich denke, es ist ein guter Zeitpunkt, auch die aufgrund Ihrer Anwesenheit und vor allem aufgrund Ihrer so profunden Ausführungen die Veranstaltung zu beenden. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen. Das ist wirklich Information aus erster Hand und Sie sind schon so lange mit diesen Themen verbunden, dass man selten die Gelegenheit hat, dies so geballt.
Gerne. So danke für die Einladung. Danke. Danke. Ja, mein Vergnügen.
Und ich möchte noch ein paar Worte sagen. Für die kommenden Veranstaltungen laufen Sie noch nicht davon, bitte. Dienstag, 11. November, 18.30 Uhr, das klingt sehr interessant. Relativ Transnational Nollywood, Onokome Okome, Literatur- und Filmwissenschaftler. Diese Veranstaltung findet im Audimax der Kunstuniversität Linz hier statt. Und Donnerstag, 13. November, 12.30 Uhr, zum Mittag bei Kepler. Woran arbeiten Sie gerade, Frau Rektorin? Zu Gast wird sein Ursula Brandstätter, Rektorin der Anton Bruckner Privatuniversität Linz. Sie können sich gerne im Gästebuch eintragen, das aufliegen wird, wenn Sie Quartalsprogramm oder 14-tägig den Newsletter zugeschickt haben wollen. Ich wünsche Ihnen noch einen sehr, sehr schönen Abend. Bleiben Sie noch an der Bar und diskutieren Sie weiter. Herzlichen Dank für Ihr Kommen. Guten Abend. Danke.